Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge, in der es wieder heißt, Karriere läuft. Dieser Podcast der Universität Lüneburg richtet sich insbesondere an Studieninteressierte und Alumni, die vor der Frage stehen, wohin könnte es mit diesem Studiengang für mich gehen? Ich bin Daniel und gemeinsam mit meiner Kollegin Helena versuche ich in verschiedensten Gesprächen mit Alumni der Leuphana Antworten auf diese Frage zu finden. In unserer heutigen Folge ist Larissa Weber bei mir im Studio zu Gast. Larissa hat bis 2023 Umweltwissenschaften im Bachelor an der Leuphana studiert. Mittlerweile arbeitet sie als Umweltwissenschaftlerin bei der Arboretum Foundation GmbH in Hamburg. Ich freue mich, dich als unsere heutige Gästin begrüßen zu dürfen. Hallo, Larissa.
Hallo, freut mich, dass ich hier sein darf.
Und ich bin schon ganz gespannt, was du jetzt so für Einblicke geben wirst. Zu Beginn, du arbeitest ja für die Arboretum Foundation. Wofür steht der Name und was macht ihr da eigentlich?
Also Arboretum kommt von lateinisch arbor, der Baum, und bezeichnet so ein Gesamtspiel von verschiedenen Gehölzen, Bäumen und Sträuchern. Daher kommt unser Name. Und wir sind eine gemeinnützige Organisation, eine ganz kleine. Wir haben die letzten Sommer erst gegründet und jetzt aufgebaut. Und wir machen Umweltbildungsprojekte mit Schulen, also Aufforstungsprojekte, so im Bereich. Also das Hauptprojekt ist Deutschlands Schulen forsten auf, und darunter fallen drei Elemente. Einmal, dass wir so Projektwochen anbieten oder Walderlebnistage, wo wir mit den Schülern einfach in den Wald gehen und den Wald ja mit allen Sinnen erleben. Dann, dass wir Tiny Forests auf Schulgeländen im besten Fall pflanzen und dass wir mit Schulen in den Staatsforst gehen und dort Aufforstungsaktionen machen auf Flächen, die durch Klimawandelfolgen schon zerstört sind und wieder aufgeforstet werden müssen für klimaresilienteren Mischwald, damit Schüler so ein ganzheitliches Bild davon bekommen, wie das Ökosystem Wald funktioniert.
Und wie kommt denn da so eine Zusammenarbeit mit so einer Schule überhaupt zustande dann in den einzelnen Fällen?
Wir haben dieses Projekt entwickelt und sprechen die Schulen meistens erstmal direkt an, also stellen denen das Projekt vor, weil dadurch, dass wir das gerade erst gegründet haben, kennen es bislang noch nicht so viele Menschen. Und dann kommen Rückmeldungen von den Schulen, wenn sie Interesse daran haben, je nachdem an welchem Projektelement. Manche machen alle drei, manche machen nur eins davon. Und dann setzen wir uns mit denen zusammen und schauen, wie wir das realisieren können.
Und angenommen, man macht jetzt all diese drei, um was für ein Projektzeitraum handelt sich dann so ungefähr?
Also das erste, die Projektwoche oder Tage, das ist genau, wie gesagt, meistens eine Schulwoche. Es gibt ja oft am Schulen ja so vor den Sommerferien oder so, ja, so eine Projektwoche, oder es sind einzelne Tage. So eine Tiny Forest Aktion machen wir tatsächlich jetzt gerade, und das ist, also der Zeitraum, bis es dann wirklich realisiert wird, ist meistens ein bisschen länger, weil es immer eine behördliche Genehmigung für die Fläche braucht. Irgendwo muss man die finanziellen, ja, Ressourcen für so ein Projekt herbekommen, weil die Schulen da meistens selber nicht so einen Schattenhaushalt haben. Das heißt, wir finanzieren die Projekte auch über Spendengelder, die ich dann selber zum Beispiel beantrage bei Umweltstiftungen. Ja. Und die Pflanzung selber dauert dann 1 bis 2 Tage, aber davor kommt noch Bodenvorbereitung, die Pflanzenbeschaffung. Ja. Genau, also das ist das Projekt mit der längsten Planungsspanne, würde ich sagen. Und die Aufforstung hat auch so einen gewissen Vorlauf, weil man das mit den Förstern dann immer abklären muss, okay, wann kann wo was stattfinden, und man so ein bisschen an die ökologischen Pflanzzeiträume gebunden ist, nur im Winter pflanzen zu können oder im Frühjahr. Aber das ist dann meistens auch eine Aktion von 1, 2, 3 Tagen.
Du hast aber eben gesagt, du bist quasi schon so wie von Anfang an dabei. Also quasi. Du bist gleich zum Start mit irgendwie dazugekommen.
Genau, also meine jetzige Chefin Stefanie hat das Projekt Anfang letzten Jahres, ja, gegründet und hatte diese Idee, das umsetzen zu wollen. Und dann ist im Januar meine Kollegin Melanie dazugekommen und ich im März letzten, ja, Jahres. Und dann haben wir im Juni die GGmbH offiziell gegründet. Und ja, aber diese Aufbauphase quasi zu dritt von Anfang an mitbekommen.
Cool. So. Ja. Zu den Projekten, jetzt hast du eben ja auch schon erzählt, also diese Zusammenarbeit mit Schulen. Jetzt habe ich aber gesehen, es ist nicht nur für Schulen das Angebot, sondern teilweise auch für Unternehmen. Erzähl dazu gern mehr.
Genau, also wir bieten das theoretisch, also diese Walderlebnistage oder auch ein Tiny Forest oder die Aufforstung auch Unternehmen an. Das hat vor allem also natürlich ist es auch sinnvoll, bei Erwachsenen,
ja,
Umweltbildung zu machen.
Auch, ja.
Aber es hat vor allem auch den Hintergrund, dass Unternehmen da auch einfach auf einem andere Ressourcen haben und bereit sind, dann für einen Baum ein bisschen mehr zu bezahlen. Und jetzt haben wir, ja, zum Beispiel im Dezember eine Pflanzung mit einem Unternehmen, die haben einfach total Lust, das als Team-Event zu machen. Und wir können damit einfach dann auch nochmal Geld einnehmen, was wir, ja, für die Schulprojekte nutzen.
Ach, cool,
können,
okay,
und so ein bisschen diese Projekte refinanzieren,
ja,
weil man durch Umweltbildung schon sehr schwer Geld verdient und wir irgendwie gerade das möglichst vielen Schulen einfach ermöglichen möchten, daran teilzunehmen. und genau als gemeinnützige Organisation auch irgendwie darauf angewiesen sind, dass die Projekte sich so ein bisschen gegenseitig tragen. Und deswegen haben wir die Unternehmen mit dazu genommen. Einfach, ja, weil wir das denen auch ermöglichen möchten, weil es damit auch ermöglicht, das mehr Schulen anbieten zu können. Genau.
Unterscheidet sich das dann sehr doll? Also ich stelle es mir vor, dass sich sehr unterscheidet, ob man jetzt mit SchülerInnen das Projekt macht oder mit so einem Unternehmen. Oder wie fühlt sich da dieser Unterschied an?
Ja, also einmal ist natürlich was ganz anderes, wenn du irgendwie vor 30 Kindern stehst, mit denen du im Wald bist und denen im Wald irgendwie so sie dafür begeistern möchtest, wie wenn du irgendwie die gleiche Anzahl an Erwachsenen da stehen hast. Das ist ein ganz anderer pädagogischer Ansatz dafür, wobei man dann auch schon, ich auch gemerkt habe bei den letzten Projekten, dass man viele Methoden dann auch für beide anwenden kann, weil Erwachsene es genauso toll finden, irgendwie sich ein Waldparfüm zusammenzustellen, mal mit verbundenen Augen irgendwie durch den Wald zu gehen und die Bäume abzutasten. Genau, und natürlich, was die Pflanzaktion angeht, kann man da auch mit Erwachsenen nochmal in einem ganz anderen Maßstab irgendwie Bäume pflanzen. Also wenn wir mit den Kindern, je nachdem wie alt die sind, in den Wald gehen, dann pflanzen die halt zwischen 2 und 5 Bäumen pro Kind. Und jetzt die Aufforstungsaktion im Dezember, da haben die Erwachsenen gesagt, sie pflanzen alle 27 Bäume an einem Tag. Also das ist dann doch nochmal ein bisschen andere Größenordnung. Das ist jetzt im Dezember. Ach so, okay. Also ich bin gespannt, das ist schon ein ambitioniertes Ziel.
Ja, schon ordentlich.
Mal schauen.
Du hast gerade gesagt, Waldparfüm zusammenstellen. Was hat es damit auf sich? Da kann ich mir gerade nichts direkt drunter vorstellen, deshalb frage ich.
Ja, genau. Wir hatten das einmal gemacht, als wir mit Erwachsenen tatsächlich im Wald waren, dass wir so kleine Gläschen mitgenommen haben. Und dann konnte man durch den Wald laufen und so an verschiedenen Sachen riechen, an dem Waldboden, an Tannennadel, allem, was man im Wald so findet. Und das dann so ein kleines Gläschen tun, ein bisschen Wasser dazu machen. Und dann hat man so eine Art Waldparfüm und so einen Duft von der Natur, den man mitnehmen kann. Und wenn man irgendwie mal in der Stadt unterwegs ist, hat so einen sinnlichen Eindruck vom Wald für unterwegs.
Zum Ausgleich, spannend.
Genau.
Es klingt ja jetzt schon an, dass du ganz viele Bereiche hast, weil du bei diesen Projekten dabei bist, aber selbst auch für Finanzierung und so. Was würdest du denn, um es mal aufzuzählen, was sind denn eigentlich dann alles deine Aufgaben gerade dort bei der Arbeit?
Das ist tatsächlich ziemlich vielfältig, auch dadurch, dass wir nur zu dritt sind und alle da auch jetzt keine große Vorerfahrung in diesem Bereich haben, schmeißen wir mal alles in den Pott und je nach Stärken sammeln wir dann irgendwie das raus, was einzelne Personen machen. Und bei mir ist das vor allem Förderanträge schreiben für Stiftungen, Texte und Artikel schreiben für Presse, für die Website. Genau, dann so die ganze pädagogische Arbeit, also die, wenn wir dann irgendwie so einen Walderlebnistag haben oder so, sich diese Elemente dafür zu überlegen, aber auch genauso die Kommunikation mit den Schulen. Und dann sitze ich auch mal irgendwie im Schulleitungsbüro und dann spricht man mit denen, wie man das realisieren kann. Genau, und letztendlich dann auch die Pflanzung. Also dann bin ich auch mal einen Tag irgendwie im Wald und buddel den ganzen Tag und wieder an anderen Tagen sitze ich nur vorm Schreibtisch und schreibe E-Mails. Also es ist schon sehr vielfältig.
Da wäre meine Frage jetzt gewesen, was begeistert dich meist in deinem Job? Und es klingt schon so eine Begeisterung für diese Vielfältigkeit sowieso schon mal an.
Ja, also das finde ich total toll, in so viele unterschiedliche Bereiche reinschauen zu können. Und dementsprechend dann auch Dinge, von denen ich davor denke, oh, ich habe gar keine Ahnung, habe ich noch nie gemacht, es einfach auszuprobieren und zu gucken, so funktioniert es und es danach dann irgendwie zu können, so in den unterschiedlichsten Bereichen. Und auch vor allem begeistert mich auch der Sinn, den ich darin sehe, das zu tun und wie das ankommt bei den Schulen. Und es ist einfach ein Thema, der Wald und generell Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt und das dann auf so direkte Art und Weise zu Kindern und Jugendlichen oder auch zu Erwachsenen bringen zu können. Darin sehe ich einfach einen großen Sinn und das treibt mich schon an in der Arbeit.
Und was siehst du dabei gerade so als die größten beruflichen Herausforderungen oder Herausforderungen insgesamt dabei?
Das kann ich vielleicht ganz gut festmachen an einer Situation, die wir letztens hatten. Da gab es einen Tag, da hatten wir 2 Absagen bekommen. Einmal von der Schule, mit der wir schon recht weit im Prozess waren für ein Tiny Forest und von einer Behörde, wo wir ein Tiny Forest pflanzen wollten auf dem Schulgelände, die dann das verweigert haben, weil es da aus unterschiedlichen Gründen nicht ging. Und was aber wiederum dann auch an Fördermittel gebunden waren, die für dieses Projekt bewilligt wurden. Und die sind dann auch immer nur für einen begrenzten Zeitraum bewilligt. Und da muss man gucken, ob man eine Alternative findet. Und da habe ich gemerkt, dass ich manchmal frustriert davon bin, dass die Tatsache, was wir alles umsetzen können, einfach sehr viel auch von Dritten abhängt. Von Behörden, die da irgendwie mitspielen müssen, von FörsterInnen, für die es natürlich Arbeit ist, wenn Kinder in den Wald kommen, die da auch einfach Lust drauf haben müssen und den Sinn darin sehen müssen, das zu tun. Ja, und vor allem auch von Schulen, die in vielen Punkten einfach an deren Kapazitätsgrenzen sind aufgrund von Personalmangel und dann manchmal nicht die Wichtigkeit von so einem Projekt sehen und ja, ich glaube, das frustriert mich manchmal, dass ich selber dann total viel Begeisterung und Energie habe und denke, ich möchte jetzt irgendwie was Gutes in die Welt bringen und umsetzen, aber bin dann manchmal so beschränkt darin, ja, dadurch, dass andere Leute das vielleicht nicht für wichtig erachten oder in dem Moment einfach nicht mit anpacken und dann keine Kooperation zustande kommt. Und eine noch große Herausforderung, die ich in meinem Alltag einfach so merke, ist dieses in so viele unterschiedliche Rollen zu schlüpfen, dadurch, dass wir so vielfältige Aufgaben haben. Also klar sitze ich viel Zeit irgendwie im Büro und schreibe E-Mails, aber dann sitze ich irgendwie auch mal im Schulleitungsbüro und spreche da mit den Lehrkräften und stehe dann vor der Horde von Kindern, die irgendwie bespaßt werden wollen. Und genauso haben wir manchmal Veranstaltungen, wo ich auf irgendwelche forstwissenschaftlichen Kongresse gehe, oder wir haben nächsten Monat so eine Veranstaltung, wo es um, ja, auch um Fundraising geht von einer Organisation, die die reichsten Familien Hamburgs darin berät, wie sie philanthropisch ihr Geld spenden können. Und dann, ja, ist da so eine Veranstaltung mit den reichsten Familien Hamburgs und ich bin irgendwie dabei und sowas über dieses Projekt erzählen. Also, das sind auch manchmal Kontexte, in denen ich einfach noch nie in meinem Leben vorher war.
Ja.
Und die mich dann doch erstmal, wo ich dann erstmal ganz schön Bammel habe.
Aber war das schon, ja, oder steht das an?
Das steht noch an.
Okay.
Ja, genau. Aber es gab auch schon ein paar von diesen Veranstaltungen, wo ich dann erstmal dachte, oh, da passe ich ja gar nicht rein.
Ja, aber also spannende Frage, wie man die Leute da zum begeistert kriegt. Hast du Ideen? Wo setzt man da an?
Ich glaube, das sind schon Menschen, die sich darauf konzentrieren, wo können sie ihr Geld irgendwie hinspenden, dass es einen großen Effekt hat. Aber ehrlich gesagt, wie man solche Menschen dann nachher wirklich abholen kann, damit habe ich selber total wenig Erfahrung, weil ich einfach da mit dieser Lebensrealität so, ja, so wenig Berührungspunkte, ja, habe.
Ich, ja, drücke ganz doll die Daumen auf
sehen,
jeden,
ja,
Fall. Was würdest du denn aber sagen, hat denn dieser Job für dich, was du in anderen Jobs oder wo du weißt, hätte ich in anderen Jobs so überhaupt gar nicht?
Ich glaube vor allem die Freiheit, so viel ausprobieren zu können, so auch dadurch, dass wir so ein kleines Team sind und, ja, meine Kolleginnen mir auch einfach sehr viel zutrauen oder mir sagen, hey Larissa, hast du nicht Lust, das auszuprobieren, dass ich da schon sehr über mich hinaus wachsen kann, auch in Situationen, wo mir davor total bange ist, gerade, ja, so vor so Kindergruppen zu stehen oder so, weil ich eigentlich keinen pädagogischen Hintergrund, ja, habe, so. Ja, das sind schon Sachen, dadurch, dass wir diese Struktur haben in der Organisation, die ich, glaube ich, wenn ich in größeren Strukturen arbeiten würde, wo ich mehr einfach meine beschränkten Aufgaben habe, die ich durchziehe und ganz genau weiß, was mich jeden Tag erwartet, nicht hätte. So, das ist natürlich manchmal herausfordernd und auch sehr oft außerhalb der Komfortzone, aber es ist auch schön und bereichernd.
Man merkt richtig, dass du da auch so von Anfang an dabei warst, finde ich an der Stelle. Welche Aktion oder welches Projekt war für dich denn seitdem so bisher eigentlich das Spannendste?
Ich glaube, das sind zwei. Einmal war ich im Mai für eine Woche in Mülheim an der Ruhr und habe da eine Projektwoche gemacht, weil wir da eine Förderung hatten von der Stiftung vor Ort. Und das war ziemlich herausfordernd, aber im Nachhinein auch eine sehr gute Erfahrung, weil das war eine Gruppe von Kindern. Ich war so gar nicht darauf vorbereitet, was mich erwartet.
Ja.
Und ich hatte dann total viel vorbereitet, sowohl was irgendwie ein bisschen theoretische Sachen angeht, so ganz viele interaktive Spiele, die man so im Klassenzimmer machen kann, habe dann aber festgestellt, dass eigentlich 2/3 der SchülerInnen gar kein Deutsch gesprochen haben.
Ja.
Und wenn ich das gewusst hätte, wäre ich das ganz anders angegangen. Und habe dann auch im Nachhinein festgestellt, dass ungefähr 1/3 dieser Schüler noch nie in ihrem Leben im Wald waren. Und dementsprechend war auch die Motivation, also die hatten wirklich überhaupt keinen Bock.
Ja, okay.
Und ich hatte dann so eine Woche Zeit, diese Kinder irgendwie für den Wald zu begeistern, und zu versuchen, deren Entdeckerfreude an der Natur irgendwie zu wecken, von der ich überzeugt bin, dass sie eigentlich in jedem,
ja,
Kind existiert. Und das hat auch zu Teilen funktioniert, aber das war auf jeden Fall eine sehr,
ja,
besondere Herausforderung. Genau. Und ich glaube, das Zweite, würde ich sagen, ist, was jetzt gerade läuft, die Pflanzung von dem Tiny Forest auf dem Friedhof in Altona, weil das einfach eine total tolle Kooperation ist. Also die Schule dort wollte unbedingt einen Tiny Forest haben, aber hat keinen Platz auf dem Schulgelände. Und deswegen machen wir das jetzt auf dem Friedhof, weil durch den Wandel der Friedhofskultur gibt es da total viele Überhangflächen. Und da ist ein total netter Friedhofsverwalter, der gesagt hat, komm, lass uns doch hier irgendwie 400 Quadratmeter Tiny Forest machen. Und dann gibt es noch eine Hamburger Firma, die da Pflanzenkohle für gespendet hat. Und es ist einfach eine tolle Kooperation. Und ich glaube, ich freue mich auch so doll darüber, weil jetzt die letzten Monate war halt sehr viel Aufbauarbeit Arbeit, aber dementsprechend auch sehr viel theoretisch. Und ich bin einfach total froh, dass es jetzt auch wirklich mal ans Buddeln und ans Pflanzen geht und wir auch endlich mal einen Baum in die Erde setzen.
Das klingt erstmal sowieso total cool, dann mit den Kindern auf dem Friedhof da zu arbeiten. Mhm. Zu dem anderen Projekt zurück, wie hast du es dann am Ende geschafft, Begeisterung hervorzurufen, da wo ganz viele Kinder auch noch nie im Wald waren?
Ja, ich glaube einfach durch die Erfahrung. Also ich habe dann gemerkt, okay, Theorie macht eigentlich gar keinen Sinn, so denen irgendwas zu erzählen. Das interessiert die sowieso nicht. Und die Aufmerksamkeitsspanne ist gar nicht lang genug, weil die das irgendwie gar nicht gewohnt sind. Und ja, also so eine wirkliche Veränderung habe ich dann eigentlich erst so langsam feststellen können, als wir wirklich im Wald waren. Und wir haben dann noch, ich hatte davor noch so eine Kooperation zustande gebracht mit der Kreisjägerschaft dort in Mülheim. Das waren noch zwei Jäger, die noch mit uns durch den Wald gestapft sind und auch nochmal da ganz andere Methoden hatten. Und irgendwie mit dem Rufhorn dann die Kinder zusammengetrommelt haben und ihnen gezeigt haben, wie ein Rehbett aussieht. Und ich glaube, dadurch, dass es dann viele Impulse von verschiedenen Personen gab, die auch einfach nicht Lehrpersonen sind, sondern wo die Kinder erstmal keinen Bezug haben und dass sie dann im Wald viel ausprobieren konnten und dann auch zwischendrin einfach freie Zeit hatten, wo wir einfach gesagt haben, hey, spielt einfach mal, dann hatten sie einfach auch Spaß daran, irgendwie Tippis im Wald zu bauen. Und ja, dann hat sich so ein ganz bisschen im Laufe der Tage sowas rauskristallisiert von, eigentlich ist es doch gar nicht so schlimm, mal rauszugehen und sich die Finger dreckig zu machen.
Habt ihr denn eigentlich eine Beschränkung irgendwie, also weil Mülheim an der Ruhr ist ja jetzt doch ein bisschen weiter weg, also oder ist es wirklich, dass ihr auch durch ganz Deutschland fahrt für die Schulen, mit denen ihr da zusammenarbeitet?
Also das ist eigentlich schon die Idee, also das Projekt heißt Deutschlandschulen forsten auf. Bislang war Mülheim das, was am weitesten weg war und wir haben auf jeden Fall das Bestreben, das langfristig auf ganz Deutschland auszuweiten. Das wäre total schön, weil der Bedarf und die Möglichkeiten sind überall da. Im Moment ist es aber schon so, dass wir es vor allem in Hamburg und Schleswig-Holstein und Niedersachsen machen, also hier so im Umkreis einfach aufgrund von unseren personellen Kapazitäten, also dass wir nur zu dritt sind, dass ich eigentlich die Einzige bin, die da flexibel reisen kann, weil meine beiden Kolleginnen Kinder haben. Deswegen ist es da im Moment noch örtlich, konzentrieren wir uns auf die Region einfach, um das da einfacher realisieren zu können, aber haben schon den Wunsch, das auf jeden Fall langfristig auszuweiten.
Was würdest du sagen, sind Fähigkeiten und Eigenschaften, die denn BerufseinsteigerInnen in deinem Bereich unbedingt mitbringen sollten?
Ich kann jetzt natürlich nur für meinen Arbeitsplatz irgendwie sprechen und habe da jetzt noch nie in einer anderen Organisation in diesem Bereich gearbeitet, aber ich würde sagen, vor allem Offenheit und Neugierde für was immer da kommen mag. Und ich glaube auch so eine gewisse Art von Offenheit für vielfältige Aufgaben. Und ich glaube, das ist auch was ich durch mein Studium irgendwie auch viel gelernt habe. So, ich würde mich selber eher so als Generalistin beschreiben und finde es total spannend, in unterschiedlichste Bereiche reinzugucken. Und ich glaube, das ist was ich vorher auch oft abgewertet habe, so wenn man nicht in einer Sache so spezifische Kenntnisse hat. Aber ich glaube, das ist was in diesem Bereich auch sehr hilfreich ist.
Bei dir in deinem Lebenslauf finden sich schon ab deiner Jugend ehrenamtliche Tätigkeiten wie beispielsweise familienentlastender Dienst ab 2016. War das also schon ganz lange für dich klar, dass es für dich in so eine gemeinnützige Richtung immer so gehen wird?
Also ich habe schon sehr lange Lust, mich in irgendeiner Form zu engagieren. Ja, das auf jeden Fall, weil ich einfach merke, ich habe so die Kapazitäten dazu und einfach Lust dazu, mich in irgendeinem Bereich zu engagieren, den ich für mich und die Welt, irgendwie die Gesellschaft als sinnvoll erachte. Das waren jetzt zum Teil irgendwie soziale Sachen, die ich gemacht habe, auch wenn, wie ich schon gesagt habe, so der pädagogische Aspekt eigentlich gar nicht so das ist, was mir jetzt so total gut liegt. Aber ich mag es richtig gerne, vor allem in Gemeinschaft mit anderen Menschen so zu sehen, dass man schon in einer kleinen Gruppe irgendwie was bewirken kann und deutlich mehr ist, als eine einzelne Person kann.
Ist denn durch irgendwas Bestimmtes dieser Umweltbezug dazugekommen oder wann hat er sich so eingeschlichen bei dir, die Umwelt- oder die Naturschutzbegeisterung vielleicht?
Ich glaube, das kam so in meiner Jugend mit 16, 17, wo ich so darauf gekommen bin, auf dieses ganze Thema Nachhaltigkeit durch Minimalismus, durch Veganismus und dann angefangen habe, sehr viele Dinge zu hinterfragen und mich so in gewisser Weise vielleicht auch politisiert habe. Und da hat sich definitiv dieses Klimaschutzthema als eins der Themen herausgestellt, die mich so am meisten bewegen, auch weil ich persönlich das als eine der größten, neben natürlich vielen anderen, aber eine der größten Herausforderungen sehe und mich das auch am meisten emotional betroffen macht. Genau, und ich deswegen einfach sowohl in politischer Arbeit als auch privat in meinem Leben als auch jetzt beruflich mich da so viel für einsetzen möchte wie möglich.
Okay, jetzt haben wir schon einen ziemlich genauen Einblick in deine Arbeit gewinnen können. Jetzt möchte ich mit dir konkret auf dein Studium zu sprechen kommen. Wie würdest du den Studieninteressierten kurz und knapp erklären, was das Studium Umweltwissenschaften so ausgezeichnet hat und was vielleicht die wichtigsten Themengebiete und Schwerpunkte da waren?
Besonders ausgezeichnet, finde ich, hat es die Breite, mit der das Studium versucht hat, dieses ganze Spektrum von Nachhaltigkeit abzubilden. Die ersten Semester, so die ersten beiden oder ersten drei Semester hat vor allem ausgezeichnet, Grundlagen zu lernen. Also da hat man dann einfach Kurse wie Ökologie und Chemie und also naturwissenschaftliche Grundkenntnisse, aber auch sowas wie Nachhaltigkeitskommunikation, Kampagnenplanung, Management, Statistik. Genau, also so ja verschiedene Bereiche, in die man nachher dann auch einsteigen kann, Nachhaltigkeitswirtschaft oder Politik. Genau, und in den späteren Semestern hat man dann aber auch total viele Wahlmöglichkeiten, in welche Richtung man weitergehen möchte. Also ob es die politische sein soll oder die ökologische oder die sozialwissenschaftliche. Also für mich hat es schon vor allem ausgemacht, die Möglichkeiten, die man mit diesem Studium nachher hat und die Breite, die es irgendwie versucht abzudecken, mit all seinen Vor- und Nachteilen natürlich, dass man nicht allem gerecht werden kann, aber darauf aufbauend dann in sehr unterschiedliche Richtungen weitermachen kann.
Ist dir da irgendwie vielleicht ein Seminar oder ein Modul konkret noch positiv in Erinnerung geblieben?
Ich hatte im Nebenfach noch Psychology and Society und da hatten wir ein Seminar, wo wir einen Workshop planen und durchführen sollten und wir haben diesen Workshop zu Klimagefühlen gemacht und zu Klimaangst und mit dem Umgang von Individuen damit, dass wir dieser Katastrophe gegenüberstehen und wie man quasi aktiv sein und bleiben kann, ohne auszubrennen und gleichzeitig aber auch ohne irgendwann sich überfordert zurückzuziehen. Ja. So, das fand ich total spannend. Was ich eine super große Bereicherung fand, war auch das Komplementärstudium. Ich hatte auch einen Kurs zu diesem Konflikt von Coca-Cola. Sollte ja in Reppenstedt Wasser dafür abgepumpt werden. Das war auch total spannend, einfach auch wegen dem lokalen Bezug zu Lüneburg. Und manchmal gab es auch so abgedrehte Sachen, also gerade im Komplementärstudium. Ich hatte mal ein Seminar gemacht zu Spiritualität und Wissenschaft, wo ich dann auch im Nachhinein sagen würde, so ich habe eine Hausarbeit über Klangschalenmassage geschrieben, wo man im Nachhinein sagen könnte, was ist das denn mit wissenschaftlich armen Arbeiten zu tun? Ja. Und irgendwie war es total cool, weil es einfach über den Tellerrand dessen war, was mit meinem Fach zu tun hatte und ich das dafür dann eher mit meinem noch anderen Engagement verbinden konnte, dass ich dann in Lüneburg gemacht habe, als ich das Heilhaus geleitet habe, den Verein für Yoga und Spiritualität.
Und diese Vereinsleitung hast du neben dem Studium gemacht?
Genau, das hatte ich, als ich ein halbes Jahr in Lüneburg war, bin ich auf diesen Verein aufmerksam geworden und dann wurde gerade Nachfolge gesucht und da ich gerne Herausforderungen annehme, von denen ich noch nicht weiß, was sie mit sich bringen, hatte ich da dann für ein Jahr diesen Vereinsvorstand übernommen. Genau.
Und was hat es mit sich gebracht?
Es war schon ziemlich herausfordernd. Ja. Auch total viele unterschiedliche Lernfelder und tolle Erfahrungen und tolle Menschen, die ich dadurch kennengelernt habe, Veranstaltungen, die ich organisiert habe. Aber es hat mich schon auch an die Grenzen meiner Kapazitäten gebracht, dadurch, dass ich da total viel alleine gemacht habe in diesem Jahr und dann auch nach einem Jahr gesagt habe, dass ich das so alleine nicht mehr tragen kann. Und inzwischen gibt es den Verein auch leider nicht mehr.
Was hat dich denn damals konkret zur Leuphana überhaupt erst geführt eigentlich?
Ich wusste, dass ich gerne irgendwas in dem Nachhaltigkeitsbereich machen möchte, aber sonst eigentlich nicht so viel. Und es war vor allem die Tatsache, dass die Leuphana ja schon eine der einzigen Unis in Deutschland ist, wo man Umweltwissenschaften mit einem sozialwissenschaftlichen Fokus studieren kann und nicht einem rein biologischen zum Beispiel oder technischen. Und das war das, was mich am meisten angesprochen hat. Und deswegen habe ich mich für die Leuphana entschieden.
Weißt du denn, was du vielleicht aus der Studienzeit konkret mitgenommen hast, wo du heute so merkst, okay, das bereichert mich jetzt gerade in meiner Arbeit?
Also gerade so Engagement in Lüneburg. Die Zeit sowohl beim Heilhaus hat mich da total bestärkt und da habe ich schon viele Fähigkeiten erlernt, was so Sachen wie Organisation und Websitebau und sonstiges angeht. Und vor allem aber, und ich glaube am meisten, mein Engagement beim Klimaentscheid hier in Lüneburg, weil ich da auch schon Förderanträge geschrieben habe bei Umweltstiftungen und schon mal Erfahrungen gemacht habe, wie ist es in einem kleinen Team so ein Projekt umzusetzen und was alles dazugehört an Öffentlichkeitsarbeit, an interner sozialer Arbeit, an Organisationen. Und das war, glaube ich, eine Sache, die mich am meisten jetzt in dem, was ich jetzt in meinem Beruf mache, bestärkt hat.
nochmal zum Klimaentscheid. Erklär doch gerne mal, worum ging es da eigentlich genau?
Das war 2021, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, oder 22. Und die Idee war, die Stadt Lüneburg durch ein Bürgerbegehren dazu zu verpflichten, bis 2030 klimaneutral zu werden. Also erstmal durch ein Bürgerbegehren und wenn das nicht erfolgreich gewesen wäre, noch durch einen Bürgerentscheid. Also direkt demokratisch für Klimagerechtigkeit zu kämpfen. Genau, und wir haben das dadurch gemacht, dass wir ein Bürgerbegehren durchgeführt haben und dann von, ich glaube, 8000 LüneburgerInnen in deren Unterschrift eingesammelt haben. Und darauf aufbauend hat die Stadt Lüneburg sich dann dazu verpflichtet, die Maßnahmen einzuleiten, die notwendig sind, um bis 2030 klimaneutral zu sein.
Genau. Also ihr wart erfolgreich.
Wir waren erfolgreich, ja. Ja. Und dieses Begehren ist durchgeführt worden, war erfolgreich. Und genau, das heißt, das steht jetzt auf dem Papier und ist rechtlich verbindend. Aber es braucht natürlich trotzdem noch die politische Begleitung, sage ich mal. Und es gibt diese Initiative auch noch. Ich bin kein Teil mehr davon, aber die begleitet weiterhin die Stadt und die Verwaltung. Man schaut denen ein bisschen auf die Finger. Und ja, ist aber auch so eine Vermittlungsstelle zwischen Stadtverwaltung und Kommunalpolitik und auch den BürgerInnen der Stadt Lüneburg in diesem Thema kommunaler Klimaschutz.
Womit hast du dich denn zum Abschluss deines Studiums eigentlich in deiner Bachelorarbeit beschäftigt?
Das hat jetzt gar nichts zu tun mit all dem, was ich bis jetzt von mir erzählt habe. Ich habe eine Bachelorarbeit über Commons und Commoning in Wohnprojekten in Lüneburg geschrieben. Also so gemeinschaftliches Wohnen ist ein Thema, für das ich mich auch super begeistere. Und was irgendwie viel Raum in meinem Leben einnimmt. Und ich weiß nicht, das Konzept von Commons ist, glaube ich, gar nicht so bekannt, aber es geht um das Bereitstellen, Produzieren und Nutzen von gemeinschaftlichen Ressourcen, also auch so Allmende-Begriff. Und also wie wir quasi die Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, bedürfnisorientiert und jenseits von Regeln, die Markt oder Staat machen, in der Gemeinschaft verteilen und nutzen können, um die Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, nachhaltig nutzen zu können. Und das habe ich untersucht, wie das Lüneburger Wohnprojekte machen und ob generell Wohnprojekte und Formen von gemeinschaftlichem Leben generell ein Konzept sind, was es begünstigt, nachhaltiger mit unseren Ressourcen, die wir haben, umzugehen.
Dann ist ja doch zurück bei nachhaltigen Ressourcen, dann ist ja doch der Kreis wieder geschlossen.
Genau,
eigentlich.
Im Endeffekt geht es trotzdem um Nachhaltigkeit. Ja. Und Nachhaltigkeit hat ja auch verschiedene Dimensionen und dann geht es da eben trotzdem auch um ökologische, aber auch soziale Nachhaltigkeit. Ja. Es ist einfach ein sehr breites Feld, das sich auf sehr unterschiedliche Lebensbereiche anwenden lässt.
Wem würdest du denn das Studienfach Umweltwissenschaften oder vielleicht auch im Zusammenhang dann mit dem Minor Psychology and Society empfehlen und wem vielleicht auch nicht?
Ich glaube, ich würde es vor allen Menschen empfehlen, die, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, sehr breite Interessen haben und sich für verschiedene Aspekte von Nachhaltigkeit interessieren und vor allem in dem Zusammenhang mit Psychologie, was dieses ganze Thema Nachhaltigkeit, Klimakrise mit den Menschen macht und wie man die Menschen dazu bewegt, sich in diesem Bereich zu engagieren. Und dafür ist auch, glaube ich, die Leuphana und auch die Stadt Lüneburg irgendwie der perfekte Ort dafür, das hier wissenschaftlich zu untersuchen und dann direkt in der Praxis in verschiedenen Initiativen oder Engagement auszuprobieren.
Nochmal zurück, irgendwie, weil es mir jetzt wieder eingefallen ist, du hast eben von diesem einen Seminar erzählt und dann wie umgehen mit Klimaangst und so weiter. Erinnerst du dich, was denn da die Schlüsse eigentlich waren oder die Tipps oder so, die dann dabei rausgekommen sind? Fiel mir jetzt da gerade nochmal ein.
Wir haben so ein Handbuch entworfen mit Tipps, wie man da für sich am besten sorgen kann. Und ich würde sagen, das Stichwort ist so persönliche Resilienz, also resiliente Strukturen aufbauen. Und da sind wir aber sehr auf einer, also das ging dann sehr auf eine individuelle Ebene. Also wie kann ich gut für mich sorgen, für meine Bedürfnisse, die ich habe, damit es mir gesundheitlich, psychisch, emotional gut geht, was das Umfeld angeht, was einfach ein ausgeglichenes Leben angeht. Und wie kann ich mich so organisieren, dass ich das Gefühl habe, in dem, wo ich was erreichen möchte, was beitragen zu können, was habe ich für eine Gruppe, wo ich mich engagieren kann, was sehe ich da auch für Ergebnisse, die man irgendwie erzielt auf einer kleinen Ebene.
Wenn wir jetzt von jetzt in die Zukunft schauen, welche Wünsche sind es konkret gerade, die du an die Zukunft hast?
Ja, das ist jetzt ganz witzig, weil ich mag meinen Beruf Ja, total gerne. Und ich sehe, also ich denke mir total oft, wenn ich irgendwie am Schreibtisch sitze, das ist so das Beste, was mir hätte passieren können, wo ich jetzt gelandet bin mit dem, was ich im Studium so für Grundlagen hatte, weil ich auch nach dem Studienende ziemlich doll Angst hatte, überhaupt keinen Job zu finden, weil das Studium so breit gefächert ist.
Okay.
Und gleichzeitig aber auch erstmal nicht weiter studieren wollte, sondern erstmal einen Job finden wollte. Und daran bin ich total happy und wünsche mir jetzt in den nächsten Monaten da noch richtig viel reingeben zu können und noch ganz viele Bäume zu pflanzen. Ja. Und gleichzeitig habe ich mich aber auch entschieden, ab nächstem Sommer noch eine Ausbildung als Tischlerin zu machen.
Okay, cool, krass.
Und der akademischen Welt nochmal für 2 oder 3 Jahre den Rücken zu kehren.
Ja.
Und genau, vielleicht aber auch in diesem Bereich Umweltbildung oder so beruflich nochmal danach wieder einzusteigen oder das zweite Standbein dann zu haben. Und wenn nicht, dann auf jeden Fall in meinem privaten Engagement.
Hast du denn vor, während der Ausbildung irgendwie weiter mit deiner jetzigen Arbeit in Kontakt zu bleiben? Oder ist das wirklich als so einen neuen Step und da erstmal mit dann abzuschließen für die Zeit?
Ich fände es schon echt schön, da weiter in Kontakt zu bleiben und weiter vielleicht auch an Aktionen teilnehmen zu können, einfach als Ehrenamtliche und weiterhin Bäume da zu pflanzen. Mal gucken, wie realistisch es ist, wenn ich dann erstmal in einem 40-Stunden-Ausbildungsverhältnis bin.
Ja.
Und vielleicht muss es dann erstmal eine Zeit lang pausieren, aber ich möchte dem ganzen Thema auf jeden Fall verbunden bleiben.
Cool.
Ja.
Und zum Abschluss so zusammenfassend, welche Bausteine waren denn für dich die wichtigsten auf deinem Karriereweg so hierher?
Das ist schwierig zu sagen, weil ich mich manchmal selber frage, wie ich da eigentlich hingekommen bin. Das hat sich alles so zufällig entwickelt. Ja, ich würde sagen, es war hier in Lüneburg das Umfeld, was ich hier hatte, wo ich studieren konnte, wo ich Erfahrungen gemacht habe, wie ich in Gruppen mich engagieren kann, in Lüneburg, in einfach auch in der Stadtgesellschaft. Und dann war es aber auch total viel Glück, dass ich auf diesen Job aufmerksam geworden bin und dass das so gut gepasst hat und dass ich da mit den Fähigkeiten, die ich nach meinem Studium dann hatte, so einsteigen konnte und jetzt da das draus machen kann, was ich jetzt gerade mache.
Und welche Tipps würdest du denn Absolventin der Leuphana mit auf den Weg gehen für ihren Einstieg in das Berufsleben?
Ich glaube, das kann ich vor allen Dingen für Uwis sagen, weil ich nicht weiß, wie es allen anderen da geht. Und so, wenn ich mich an Gespräche erinnere mit KommilitonInnen, dann ging es, glaube ich, schon auch mehreren Leuten so, dass sie nicht so richtig wussten, boah, das ist so ein breit gefächertes Bachelorstudium, was soll ich danach machen und wo finde ich überhaupt irgendwie was? Oder zumindest von mir, kenne ich einfach diese Angst von, boah, finde ich überhaupt irgendwo einen Platz, weil es gibt so viele Möglichkeiten, sehr gut. Und deswegen würde ich auf jeden Fall dazu plädieren, da Mut zu haben, dass man da einen Platz findet, weil es ist so ein riesiges Feld, Nachhaltigkeit, dass da, glaube ich, jeder, der sich dafür interessiert, irgendwo eine Nische findet, in die man gut reinpasst, wo man seine Stärken einbringen kann. Und auch das Bewusstsein dafür, dass man einfach total viele Möglichkeiten hat, dann darauf auch noch aufzubauen. Es ist eben nur ein Bachelorstudium, sage ich mal. Und es gibt so viele Optionen, sich dann noch weiter dann auch zu spezialisieren, wenn man das denn möchte. Genau. Und dass man schon irgendwo seinen Platz findet. Und der Leuphana eilt da ja schon auch ein gewisser Ruf voraus, dass es einfach eine gute Uni ist. Und ja, ich glaube, es ist schon ein guter Grundstein, hier studiert zu haben, auch durch die Ausrichtung, die ich an der Leuphana sehr zu schätzen weiß, dieses Interdisziplinäre und über den Tellerrand hinausschauen, was, glaube ich, einfach Fähigkeiten sind, die wir, um die Probleme jetzt dieses Zeitalters lösen zu können, brauchen.
Super, das ist ein super Schlusswort. Dann vielen Dank, Larissa, für das tolle Gespräch und dir dann alles Gute für die Zukunft und dann die anstehende Ausbildung auch vor allem.
Dankeschön.
Und das war's für heute von uns. Alle Podcast-Folgen gibt es zum Nachhören auf unserer Webseite und überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Und wenn ihr mehr über den Studiengang Umweltwissenschaften an der Leuphana und die anschließenden Karrierewege unserer Alumni erfahren möchtet, empfehle ich euch Episode 70 mit Hanna Lothar als Sustainability Consultant. Und falls ihr Vorschläge für zukünftige Gästinnen habt, dann freuen wir uns über eine Nachricht von euch. Wir freuen uns schon auf die nächste Episode mit euch, wenn es wieder heißt, Karriere läuft. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.